Thema, Daniel, Staatsmann und Prophet oder wie man das formuliert hat, ist ein sehr aktuelles Thema. Denn zur Zeit von Daniels Jugend war der theokratische Staat zusammengefallen. Die Traditionen von David und von anderen waren vergessen worden und die Priester waren nicht mehr Priester und die Leute in der Gemeinde waren nicht mehr Leute in der Gemeinde. Alles löste sich auf. Das, was einen Staat zusammenhält und auch eine Gemeinde zusammenhält, ist natürlich die Glaubensbasis. Und wenn man die Glaubensbasis, die Basis der Denkweise eines Staates zusammenfällt, dann fällt die Struktur, die Hierarchie des Staates auch zusammen. Und hier haben wir den Fall, als Daniel ein Knabe war, 8, 9 Jahre alt, klappte alles zusammen. Nun, Sie haben letzte Woche gesehen, wie das hier ähnlich zugeht. Ich sprach mit einem sehr netten jungen Marxisten in der Universität diese Woche und er vertrat Ansichten, die nicht einmal faktisch richtig waren. Aber die waren ideologisch so stark geprägt, dass er nicht fähig war, neue Fakten oder alte Fakten aufzunehmen. Er konnte es nicht. Ich sagte, ja, was machen Sie denn mit diesen Raketen? Ja, es ist Unrecht, dass man Raketen aufmacht. Das ist Selbstmord. Ich sagte, warum haben Sie nichts getan vor 5 Jahren, als die Russen anfingen? Warum hören Sie auf jetzt zu verhandeln, weil hier Raketen aufgebaut werden? Denn Sie haben kein Wort gesagt, als die Russen aufbauten. Und hier ist nichts, gar nichts. Und ist nichts gewesen bis zum heutigen Tag. Mittelstreckenraketen existieren nicht hier. Nur im Osten. Und Sie haben eine Übermacht in diesen Dingen. Warum haben Sie das nicht getan? Warum plötzlich jetzt? Er sagt, meine Aufgabe ist, Sand in die Maschine zu tun. Dass es nicht funktioniert. Öffentlich. Ich sage, ja, wenn Ihre Aufgabe Sand ist, in die Maschine zu tun, ich erlaube Ihnen das, wenn Sie wollen. Aber wenn Sie gerecht sein wollen, wenn Sie wahr sein wollen, müssen Sie noch mehr Sand in die andere Seite tun. Denn Sie haben die andere Seite nur unterstützt die ganze Zeit. Wo ist Ihre Logik? Und er sagt, Logik und Wahrheit gibt es nicht. Und da geht man in die Universität, zu lernen, wie man denkt, und lernt, dass Nichtdenken das Ideale ist. Also es ist diese Einstellung, ich bin kein Politiker, ich interessiere mich auch nicht dafür, nur beobachte ich, was geschieht. Und wenn Menschen nicht imstande sind zu sagen, eigentlich, wenn es richtig ist, Sand in die Maschine hier zu tun, weil wir uns zerstören, dann wäre es eigentlich richtig, dass wir das in die andere Maschine tun. Nicht wahr? Denn was die anderen tun, ist nicht besser, weil sie uns zerstören, als was wir tun, weil wir die anderen zerstören wollen. Denn heutzutage zerstört man alle. Es ist eine totale Konfusion in der Denkweise. Die Debatten, die wir gehört haben und gesehen haben im Fernsehen, waren alle, also die, die ich gehört habe, waren alle weit von dem schwarzen Punkt, wo man reintreffen soll. Da haben wir über Nebensachen geredet, statt über die Hauptsache. Und die Hauptsache ist, dass die Menschheit krank ist. Dass wir so schizophren sind, dass wir 1 Milliarde ausgeben am Tag, um uns alle zu zerstören. Ich meine, es ist die Symptomatik von Schizophrenie. Und dass man das nicht versucht zu behandeln zuerst, statt dass man noch mehr Zerstörung anrichtet, Sand in die Maschine tut, das Gute mit dem Bösen vernichtet, zeigt, dass es die allgemeine Auflösung des Staates ist. Die Auflösung der Gesellschaft, wollen wir sagen. Ob es kommunistisch ist oder kapitalistisch, spielt keine Rolle. Es sind die Menschen, die den Staat führen. Und wenn die Menschen kaputt sind, können sie keinen Staat führen, keine Kultur und auch keine Religion. Nichts. Wir lösen uns selber auf. Nun, diese Auflösung war so gekommen, in diesem ehemaligen theokratischen Staat, Man könnte sagen, dass vor 100 Jahren der Staat hier eher theokratisch war als atheistisch. Die meisten Leute haben an einen Gott geglaubt, was sie heute nicht tun. Dieser Mann sagte zu mir, er sagte, ich bin nicht reich, Sie bekennen, dass ich Marxist bin. Ich sagte, Sie sind es aber. Das dürfen Sie nicht sagen. Ich sagte, aber alle Symptomatik, Ihre Redensarten, sind atheistisch. Und er sagt, ja, ich bin Atheist. Also gut, dann wissen wir, was das ist. Was geschehen ist und was geschehen wird jetzt, ist, was bei Daniel geschehen war. Und man sieht, was Gott tut, um da Abhilfe zu schenken. Und das werden wir tun, heute Morgen zu sehen, was Gott in so einer Lage sieht. Wir sind in der Auflösung. Lasst uns drüber im Klaren sein. Und wenn Gott helfen wird, tut er es meist durch einen Mann. Und er hat es getan durch Daniel. Nun lasst uns die Geschichte mal hier angucken. Der Staat war in Auflösung. Jerusalem, die Herrlichkeit, war dahin. Jerusalem war hoffnungslos verschuldet. Sie haben immer noch die Sachen im Tempel gehabt, die Geräte, womit sie Gott dienten, aber das war fast alles, was sie hatten. Die Kirche hat 11 Billionen D-Mark im Jahr, und die anderen sind hoffnungslos verschuldet. Bremen, die höchst verschuldete Stadt der Bundesrepublik, glaube ich, was 11.000 pro Baby Check in roten Zahlen, wenn es auf die Welt kommt. So ist das hier. Nun, in so einem Zustand schickte Gott Abhilfe. Und merken Sie, wie er es tut. Es ist ganz merkwürdig, die Strategie Gottes, einen Mann auszubilden als Staatsmann und Prophet. Und so hat Gott Abhilfe geschenkt durch die Ausbildung von einem Mann als Staatsmann und Prophet. Sein eigener Staat war nicht fähig, diesem Knaben Daniel die Ausbildung zu geben. War nicht fähig, konnte es nicht, hatte nicht die Institutionen. Sie waren aufgelöst in diesem allgemeinen Unglauben. Und so schickte Gott Nebukadnezar. Und Nebukadnezar war ein schrecklicher Tyrann. Und er war auch schizophren. Wir werden das sehen im Laufe der Zeit, die Schizophrenie in die Diktatur dieses Mannes. Und er umzingelte die Stadt, belagerte die Stadt und nahm sie ein. Und als er sie einnahm, hatte er ein Auge für die Zukunft, dieser Diktator. Und er nahm all die Leute von dem königlichen Geschlecht, die nicht ganz verkommen waren in der allgemeinen Verkommenheit dieses Staates, und alle, die ohne Makel waren, alle, die ein gewisses IQ hatten, IQ wird nicht erwähnt in diesem Kapitel, aber das ist, was es meint. Es heißt, dass sie fähig waren, Wissenschaft zu lernen, also sie wissen, wie man das macht, und dass sie ohne Makel waren physikalisch und dass sie von schneller Auffassung waren. Also, dass sie nicht Berner waren, nicht wahr, die langsam denken, sondern dass sie von schneller Auffassung waren. Die hat er geholt. Jetzt lese ich Ihnen, wie er es getan hat. Es ist ergreifend zu sehen, wie Gott durch äußerliche Katastrophen seinen Plan konsequent und erfolgreich durchführt. Und so wird es auch geschehen hier. Die Anfänge sind schon da. Aber es wird nicht kommen, wie Ihre Propheten sagen. Es wird kommen, wie die Propheten der Bibel gesagt haben. Man sieht es, die Anfänge sind schon da. Trotz der Tatsache, dass wir belagert sind von Nebukadnezar. Ich lese Ihnen vor, es ist ergreifend und es ist besser als meine Worte. Im dritten Jahr der Regierung Joachims, des Königs von Juda, kam Nebukadnezar, der König von Babel, nach Jerusalem und belagerte es. Jerusalem war die Stadt Gottes. Und der Herr gab Joachim, den König von Juda, und einen Teil der Geräte des Gotteshauses in seine Gewalt. Warum sagt er das? Das, was kaputt gegangen war in Jerusalem, war das Gotteshaus. Denn sie hatten keinen Glauben mehr. Sie waren degeneriert. Und da kommt Nebukadnezar und nimmt die Schätze von der Kirche sozusagen. Die gehen jetzt flöten. Und er nimmt sie mit ins Land Sinia, Babylon, und die Geräte brachte in das Schatzhaus seines Gottes. Das Erste, was er tut, er dient sich selbst und seiner Gottheit. Merken Sie das. Dann nimmt er noch was viel Wichtigeres in Anspruch. Und der König befahl Aspenas, dem Obersten seiner Kämmerer, er solle von den Israeliten, und zwar aus dem königlichen Geschlecht, aus den vornehmsten Familien, junge Leute an den Hof bringen. Er hatte Sinn für die Jugend. Junge Leute, nicht die alten Knacker, die nichts mehr lernen können, ich verentschuldigen Sie das Wort, die über die Pubertät hinaus und deshalb keine neuen Eindrücke aufnehmen können, junge Leute, wo die graue Masse noch plastisch ist, nicht wahr, und Eindrücke aufnehmen kann. Sie nahm er mit. Er hat ein Auge für die Zukunft. Und wissen Sie, die Kirche ist voller alten Leute. Aber die Jugend ist weit offen. Weit, weit offen. Und man sieht es nicht. Und das sind die Leute, die man pflegen muss. Und zwar aus dem königlichen Geschlecht, aus den vornehmsten Familien, junge Leute an den Hof bringen, die ohne jeden Makel und von schöner Gestalt war, da ein gutes Auge Nebukadnezar, von schöner Gestalt wären, begabt für jede Wissenschaft, von gutem Verstand und von rascher Auffassung. Also, und somit befähigt, als Pagen in seinem königlichen Palast zu dienen. Er wollte um sich haben die intellektuelle Kraft, die Besten von seinen Feinden, die er überwunden hat, bei sich haben. Und diese solle er in der Schrift und Sprache der Chaldäer unterweisen. Also, was sie nicht hätten tun können in ihrem degradierten Staat. Da kam Nebukadnezar, nahm sie gefangen und gab ihnen eine Ausbildung, die sie nie hätten haben können. Also wir sorgen hier für die Ausbildung. Und Nebukadnezar, obwohl er nicht diese Absicht hatte, anderen zu dienen, hat er es doch getan, ohne es zu wissen. Denn was den Leuten fehlt, um dem Staat aus dieser Lage zu helfen, was den Leuten fehlt, ist eine Ausbildung. Nun, ob es Wissenschaft ist, Geisteswissenschaft oder Religion ist, ist egal. Aber das wichtigste Organ im Kopf, das wichtigste Organ im Menschen ist bestimmt das Organ im Kopf. Denn da haben wir am meisten Blut, das da hinaufgeht in den Kopf, um den Computer anzutreiben. Und die hat er geholt und denen das gegeben, was sie als freie Menschen nicht haben können. Die mussten in die Gefangenschaft gehen, um das zu tun. Nun, gucken wir mal, wie das vor sich geht. Und diese sollen die Schrift und Sprache der Chaldäer unterweisen. Und sie sollen 3 Jahre lang erzogen werden. Hernach sollen sie in den Dienst des Königs treten, als Pagen. Und der König ließ ihnen den täglichen Unterhalt von der königlichen Tafel und von dem Wein, den er selber trank, zukommen. Er gab ihnen das Beste, diesen jungen Leuten. Gab er wirklich das Beste. Obwohl sie Gefangene waren, brauchten sie Mangel nicht zu haben. Er hat einen ganz klaren Plan. Ich umgebe mich mit den Besten. Auch mit dem Besten vom Feind. Ja, gab ihm vom Wein, den selber trank, zukommen. Unter ihnen waren auch Judäer, Daniel, Hanania, Misael und Azariah. Diesen gab der oberste Kämmerer andere Namen. Die sollten ihre Identität als Juden verlieren. Den Daniel nannte er Belsatzar, den Hanania Sadrach, den Misael Mesach, und den Azariah Abednego. Nun, das brachte mit sich einige Schwierigkeiten. Nebukadnezar war ein Vollheide. Und die Juden, besonders diese Knaben, bis sie 8, 9 Jahre alt waren, kannten das Gesetz Mose. Die vornehmen Familien haben festgehalten an dem guten Gesetz Mose, obwohl das Volk degradiert war und diese Dinge vergessen hatten, anderen Göttern dienten. Es gab eine Elite, die das Gesetz Mose mitnahmen nach dem Land Sinjar, nach Babylon. Da hatten sie gleich Schwierigkeiten. Jetzt komme ich zu dem ersten Punkt in der Ausbildung eines Mannes als Staatsmann. Zuerst, vor jeglicher anderer Ausbildung, muss ein Staatsmann, er muss sein Jura kennen, Volkswirtschaften, all das, aber zuerst muss sein Hardware ausgebildet werden, sein Charakter. Das ist das Allererste. Wenn ein Mensch viel Wissen hat und nicht das moralische Rückgrat, nun, ich sage moralische Rückgrat, und da sind sie abgestoßen. Aber wenn ich Hardware sage, sie sagen, ja, das ist wunderbar, nicht wahr? Aber es bedeutet das Gleiche. Denn Hardware sind die geistlichen, charakterlichen, moralischen Eigenschaften eines Organismus. Oder einer Maschine, wenn Sie wollen. Denn sie haben auch ihre Eigenschaften. Und das, was geschehen muss, vor jeglicher Ausbildung, ist die Aussortierung des Hardware, sagen wir. Moralisches Rückgrat. Und das geschieht jetzt. Passen Sie auf, wie es geschieht. Es ist ganz wunderbar, wie das geschieht. Zuerst ist der vornehme, vielleicht verwöhnte Bub, Knabe, Daniel, immer gepflegt gewesen in Jerusalem. Die hatten alles, auch wenn die anderen gehungert haben. Aber jetzt kommt er in Gefangenschaft. Die weite Reise durch die Wüste. Und Sie wissen, wie Sie diese Gefangenen transportiert haben. Sie wissen, wie Sie das getan haben. Sie haben sie nicht transportiert. Sie mussten sie selber transportieren. Und da bekamen Sie einen Baumstamm. Wir haben Bilder von diesen Dingen. Wir wissen genau, wie es getan wurde. Der Baumstamm wurde durch die Mitte geschnitten und dann wurde ausgehöhlt an beiden Seiten, gerade Platz für einen Hals. Und dann standen 10 oder 15 zusammen in einer Reihe auf und wurde der Baum an einer Seite geklappt und zusammengeschraubt, die andere Seite geklappt, zusammengeschraubt, und da guckten 10 Köpfe raus über dem Stamm, und unter dem Stamm waren 10 Körper, und so marschierten sie wie ein Kanu durch die Wüste. Sehr angenehm, nicht wahr, wenn ein paar Splitter in den Hals kommen. Und wenn man schwitzt von der Hitze. Und so wurden sie durch die Wüste marschiert, die Buben, von einer Größe, in einem Kahn dieser Art, oder Kanu, und die Größeren und die Frauen, je nachdem, wie sie groß waren. Nun, das ist sehr angenehm, nicht wahr, für einen verwöhnten Buben. Da wird Simpeligkeit ausgetrieben. Da mussten sie was aushalten. Und sie bekamen gerade genug Brot und Wasser, um sich selber zu transportieren. Nun, Daniel hatte das alles durchgemacht. Und wahrscheinlich, diese Juden unter sich, wenn man in Not ist, spricht man über innere Sachen. Ich glaube, dass diese Buben und diese Juden, wie sie misshandelt wurden von den Heiden auf diese Art und Weise, sie haben auch Gespräche geführt. Bücher hatten sie nicht. Als Gefangene hatten sie retten können, vielleicht, was sie konnten, aber nicht viel. Und ich nehme an, dass sie sich unterhalten haben, wie sie sich zu benehmen hatten in Nebukadnezars Gefangenschaft. Auf alle Fälle, als sie ankamen, wurden sie entschraubt und entlassen. Und Nebukadnezar suchte die aus, die er selber haben wollte, die Hübschesten, die Intelligentesten. Nicht immer zusammen, aber so gemacht, nicht wahr? Und da kam die Schwierigkeit. Sie hatten Hunger. Buben haben Hunger. Man sagt mir ab und zu, dass Mädchen Hunger haben. Aber Buben haben sehr Hunger. Bin selber einmal ein Bub gewesen, bin's noch. Aber Hunger hat man. Nun, da fällt er, wie man sagt im Englischen, aufs Kleefeld. Also es fällt man, die sagen im Deutschen, in Butter, nicht wahr? Also landet er in Butter da. Vom königlichen Tisch. Vom Wein, den er selber trank. Von dem Essen, das er selber aß. Und ein Gefangener, nach so einer Reise durch die Wüste mit einem Baumstamm, so in die Butter zu fallen, dass er an den königlichen Tisch, vom königlichen Tisch essen darf, das war doch etwas für diese Buben. Man kann ihre Augen sehen, nicht wahr? Wie sie das bekommen haben. Ich weiß es, wie in die Internat waren. was waren wir froh, als ein Paket von zu Hause von Mutter ankam mit Fruitcake drin, nicht wahr? Wunderbar. Nun, er sitzt da und überlegt das mit seinen vier Freunden. Es waren vier Freunde, drei Freunde von Daniel. Was machen wir? Dieses Essen wird den Teufeln geopfert, den Dämonen. Da haben sie getan. Alles, was dem König gegeben wurde, ein Teil davon, wurde den Dämonen geopfert. Nun, sie sagen, ein Dämon ist nichts. Seien Sie nur vorsichtig. Wie können Sie sonst erklären, wenn wir nicht von Dämonen getrieben werden, dass wir das tun, was wir tun? Zerstörung nicht nur von Ehenfamilie, sondern von der Rasse und von der Biologie auf Erden. Wenn wir nicht getrieben werden und das aus eigenen Dingen herausentwickeln, dann denke ich, merkwürdig, dass die Intelligenz nicht hintergekommen ist. Ich denke oft, dass die Menschheit so ist wie Blätter an einem Herbsttag. Man sieht die Blätter herumgetrieben, herumgeweht, herumgewirbelt auf der Straße. Man sieht den Wind nicht, nur sieht man die Bewegung. Und wenn man die Bewegung der Menschheit anguckt, liebe Freunde, da frage ich mich, was das für ein Wind ist, der uns treibt. Ich bin der Meinung, dass es ein Geist ist, denn Wind und Geist im Hebräischen ist das gleiche Wort, der uns treibt, den Unfug zu machen, das Unglück zu machen im Leben und im Leben anderer. Nun, die haben überlegt, was sollen wir machen? Dann haben sie gesagt, wir als Juden, meine unsere Eltern sind nicht mehr bei uns. Aber wir sind 8, 9 Jahre alt jetzt und wir wissen ganz genau, was den Zerfall dieses Volkes gebracht hat, ist, dass die Traditionen, die Kultur, die Moses uns gegeben hat, kaputt sind. Wenn wir mitmachen, sind wir auch kaputt. Wenn wir mitmachen. Ja, aber was tun wir denn? Wir sind genötigt, das Zeug zu essen. Sind wir es? Denn wir haben Hunger. Jawohl. Und hier kommt das moralische Rückgrat raus oder Hardware. Daniel sagt, also da müssen wir einen Plan machen. Und er sagt, ich gehe hin zu Aspenas und ich sage ihm, hören Sie mal, ich als Jude, ich darf das nicht. Gibt es hier keine Gewissensfreiheit?
Aspenas sagt, natürlich in unserem Volk gibt es Gewissensfreiheit.
Also gut, dann geben Sie uns Gewissensfreiheit. Er sagt, ich darf es nicht. Denn wenn ich das tue und ihr schlechter ausseht als die anderen, ihr verhungert ausseht, ihr lieben Leute, ich verwirke meinen eigenen Kopf, denn das war eine Diktatur. Und ich bin da, euch zu pflegen, dass ihr schön ausseht, denn der König will keine kranken Leute um sich haben. Er will keine elenden Leute um sich haben, er will nur lachende, frohe Leute um sich haben. Sonst wird er selber depressiv. Und ich will meinen Kopf nicht verlieren. Da sagt Daniel, also gut, dann probiere es. Gib du uns Wasser und Gemüse zu essen. Also englisches Gemüse. Sie wissen, wie englisches Gemüse ist, nicht wahr? Kohlkopf und Kraut durch das Wasser gezogen. Und ich hab's gegessen 30 Jahre lang. Und ich weiß, wie das ist. Da sagt der Mann, also gut. Du bist ein verständiger Gefangener, ich probiere es mit euch 10 Tage. Und er aß Wasser, trank Wasser und aß Gemüse. Linsen, sagt die englische Übersetzung. Nur wer Linsen kennt, der weiß, Linsen müssen sehr gut zubereitet werden, bis sie genießbar sind. Sonst sind sie nicht genießbar, meiner Erfahrung nach. Und diese Buben, die haben freiwillig und schön das moralische Rückgrat gehabt, das moralische Rückgrat gehabt, um das durchzuhalten. Warum? Zur Ehre Gottes. Und das ist, was das Volk nicht gehabt hat. Irgendetwas zu tun zur Ehre Gottes. Die haben ihren Glauben verloren. Und was in unserer Kultur fehlt, ist genau das. Die Leute wissen, sie haben keinen Glauben. Oder wenn sie den Glauben haben, ist sehr unpersönlich und macht sie nicht anders. und besser. Und wenn ihr Glaube sie nicht anders und besser persönlich macht, dann taucht er nicht fehl. Denn was rar ist auf Erden, sind Leute, die wissen, was sie glauben und froh sind, weil sie das wissen. Er sagt, ja, so gut, wenn wir darüber klagen, dass unser Volk zugrunde gegangen ist, Nebukadnezar uns eingenommen hat, dann dürfen wir nicht die gleichen Prinzipien selber annehmen, wir müssen selber was durchhalten können. Was Menschen heute nicht tun können, ist durchhalten, durchbeißen. Wissen Sie, ich habe es einmal hier gesagt, ich sage es noch einmal. Meine Mutter hatte eine Lieblingsschwester in Amerika, Auntie Nan hieß sie. Und sie haben sich sehr lieb gehabt. Sie waren gute Freundin, aber sie wohnt in Syracuse bei New York und meine Mutter bei Oxford. Und sie haben, in meiner ganzen Kindheit, alle 3 Wochen einen Brief voneinander bekommen. Nun, der Brief ging 10 Tage hin und 10 Tage zurück. Keine Flugzeuge, nur kleine Schiffe von Liverpool. 10 Tage war der Brief geliefert und 10 Tage zurück. Wir haben Flugzeuge, die es schaffen können in 8 Stunden, weniger jetzt. Und die Post geht 14 Tage. Woran liegt das? Liegt es an den Maschinen? Erzählen Sie mir solche Geschichten nicht. Das liegt nicht an den Maschinen. Die Maschinen sind besser denn je. Aber die Menschen, die die Maschinen bedienen, was ist mit denen? Sie können weniger leisten. Es tut mir sehr leid. Ich bin auch einer von der Sorte nicht, weil mein Vater konnte sicher mehr leisten als ich. Er ist durch eine harte Schule gegangen. Nun, ich habe eine Schule gehabt. Grad von Härte will ich nichts sagen. Nun, die haben das durchgehalten. Das Resultat war, dass nach 10 Tagen sie fröhlicher und besser bei Leibe und auch bei Geiste aussahen, als all die anderen, die mitgemacht haben. Sie sahen schlechter aus. Und da sagte also der Aspenas, gut, ich tue euer Essen beiseite. Und ich werde gelobt werden vom König, solche prächtigen Schüler gehabt zu haben. Und wir machen es so. Und er tat heimlich beiseite und gab den Gemüse freiwillig. Und Wasser. Also das war der erste Prüfstein, den wir hören von Daniel. Er war ein Bub, der auserlesen war von Gott her, nicht nur sein eigenes Volk zu retten, sondern auch das Volk der Babylonier, die Tyrannen, die Eroberer von ihrem eigenen Volk zu retten. Und das Erste, was er brauchte, ist, dass sein Hardware gemacht wird. Und als er das getan hat, dann erst fing er an, die Geisteswissenschaften und die Sprache und all diese anderen Dinge, die Nebukadnezar ihm beibringen wollte, zu lernen. Wenn man die Leute auflädt mit viel Wissen, ohne das charakterliche Rückgrat, mit diesem Wissen umzugehen, schaufeln sie sich das eigene Grab. Wenn sie einen Dieb oder einen Mörder immer mit immer besseren Werkzeugen, um seinen Mord auszuführen, versorgen, wird er ein effizienterer Mörder werden. Wenn Sie aber dafür sorgen, ehe Sie dem Mann solche Werkzeuge und Maschinen geben, die wir heute haben, dass er charakterlich imstande ist, sich diese Maschinen zu bedienen, dann tun Sie ihm ein gutes Werk. Und hier war es so gemacht von Gott. Durch das Gesetz Moses, das ein gutes Gesetz war, alles, was ihr wollt, dass euch die Leute tun sollen, das tut ihr ihnen auch. Das ist das Gesetz und die Propheten. Wenn die Leute durch dieses Gesetz das moralische Rückgrat bekommen, dass sie wissen, zu dem sage ich Nein und zu dem sage ich Ja und ich führe das durch, dann kann man ihnen anvertrauen, so viel mehr, als wenn sie schwache Charaktere sind. Geben sie einem schwachen Charakter zu viel vom Wohlstand und er wird den Wohlstand ausspeien. Wir sagen in der Pharmakologie Folgendes. Wenn man ein Tier nimmt und mit einer Magensonde ständig Nahrung hinein speist. Nahrung, 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 wie man Pâté de Foie Gras macht in Frankreich. Nicht wahr? Sie nehmen die Vögel und füttern sie forciert. Wissen Sie, was geschieht? Sie spucken es aus. Und das nennt man bei uns die Kotzreaktion. Die spucken es aus. Und wir Menschen hier im Westen, man sieht es weniger im Osten, wir Menschen hier im Westen sind forciert gefüttert worden mit Wohlstand, den der soziale Staat, der jetzt abgebaut wird, geliefert hat, dass wir alles verachten und ausspucken, was Gutes an uns getan worden ist. Zu viel für zu wenig. Das ist unser Problem. Zu viel haben wir bekommen für zu wenig Anstrengung. Und das Ergebnis ist, dass der schwache Charakter noch schwächer wird. Nun, das war das erste Stadium der Vorbereitung für den Propheten Gottes. Das ist das Erste. Und das ist das Grundlegende. Der Mensch selber muss erneuert werden. Und das kann man sehr leicht anfangen in der Jugend. Wir haben 4 Kinder selber und wir haben es gesehen. Es hat keinen Sinn, die Menschen mit Wohlstand zu überfüttern, wenn sie nicht mit moralischem Rückgrat gestärkt worden sind durch ihre Erziehung vorneweg. Und das ist geschehen durch Gottes Güte mit Daniel. Ich glaube, dass wir dabei sind, das auch zu lernen. Ich glaube, dass Gott, unser Schöpfer, in Jesus Christus, dass er sieht, dass die Stadt degradiert ist. Die Kultur ist morsch. Wir wissen nicht, was wir glauben. Und das Ergebnis ist, dass wir allerlei Unfug machen mit dem, was wir haben. Und Daniel wurde so vorbereitet. Lasst uns das fertig lesen und dann können wir darüber reden. Man gebe uns Gemüse zu essen und Wasser zu trinken. 13. Und dann besieh dir unser Aussehen und das der Knaben, die von der königlichen Tafel zu essen bekommen. Von den Knaben, die von der königlichen Tafel zu essen bekommen, hören wir kein Wort mehr. Wir hören nur von den 4 Knaben, die das nicht taten. Und diese 4, die das nicht taten, sind die 4, die das ganze babylonische Reich umkrempelten. Und zwar zum Segen und zum Guten, dass selbst Nebukadnezar Gott kennengelernt hat durch diese 4. Das ist aber die Grundausbildung, die nötig ist, ehe man zur wissenschaftlichen Ausbildung kommt. Nun, ich will jetzt etwas sagen, ehe ich da weiterlese, weil ich sonst vergessen werde. Wissen Sie, Sie sind die Elite von Bremen, nicht wahr? Bedenken Sie, dass die Prüfungen für Ausbildung, die Sie machen, sind zu einem sehr großen Teil hier rein Bücherarbeit. Was der Mensch ist, der die Fragen mit Kreuzchen versieht, nicht wahr, das ist richtig und das ist falsch, Multiple-Choice-Question, da kümmert sich der Professor gar nicht. In England, ich halte das nicht als Vorbild auf, nur gebe ich es als Beispiel. In England, wenn ein Bub imstande ist, seine Examina zu bestehen, dann kommt das wirkliche Examen. Das ist das persönliche Interview. Da wird man vorgeladen an einem Abend, ich habe es selber erlebt, vorgeladen und man muss sich schön anziehen, schlampig in Jeans, kommt man nicht da rein. Man nimmt einen Anzug und wird gewaschen und rasiert, ehe man reingeht. Entschuldigen Sie, das ist etwas unangebracht. Aber ehe man da reinkommt. Und dann sitzen Sie da, 20, 30 Professoren, ich habe es gehabt in Magdalen College, Oxford. Sitzen Sie alle da an einem Abend, Sie haben alle gut gegessen, Sie haben ein Essen gehabt, die haben keine Mensa, die haben ja ihre richtigen eigenen Zimmer, um das privat für die Professoren. Da sitzen Sie da in einem Halbmond und da sitzt der arme Kandidat gerade in der Mitte von dem Halbmond. Und er wird angesehen von vorne, hinten, oben, unten und von allen Seiten zur gleichen Zeit. Wenn man kommt rein und zitternd. Die erste Frage, die Sie stellen, ist immer eine Überraschungsfrage. Sagen Sie, Herr Kollege, was war das letzte Buch, das Sie gelesen haben in Ihrer Freizeit? Das war die erste Frage, die ich hatte. Ich dachte, ich würde jetzt hohe Wissenschaft bekommen oder sowas. Mitnichten. Das interessiert Sie nicht. Sie haben genug Examina angeguckt, nicht wahr? Was haben Sie als letztes Buch gelesen in Ihrer Freizeit? Da habe ich dann ehrlicherweise gesagt, weil ich ein Fan von Dickens bin. Ich hatte Pickwick Papers gelesen. Und ihr habt gesagt, so. Ich war unten durch. Fertig. Die liebten Dickens nicht. Nun, das Menschliche ist die Basis, die fähig ist oder nicht fähig ist, das Wissen zu tragen. Und das lässt man hier vollkommen außer Acht. Der Professor kennt nicht einmal seine Leute. Ich halte das für sehr falsch. Wenn Sie es weitermachen mit dem sozialen Staat, allen die teuerste Ausbildung zu geben, die es gibt, und zwar auf Kosten des Steuerzahlers, nicht auf eigenen Kosten, die Wahrscheinlichkeit ist, dass sie nicht fähig sind, charakterlich das zu tragen, was sie an Wissenschaft lernen. Verstehen Sie mich? Also wenn man diese Dinge nicht gründlich ändert, sehe ich, dass die Degradierung weitergehen wird. Denn man lädt Leute auf mit einer Last von Wissen, die sie nicht tragen können. Verstehen Sie mich? Und so war die erste Grundlage des Prophetenbaus, der Prophetensynthese, wenn ich es so sagen darf. Die erste Grundlage war Daniel selber, ihn fähig zu machen, das Wissen tragen zu können. Das ist das Erste. Ich habe gehört, als ich in einem Gymnasium war, nicht sehr weit von hier, da hat ein junger Mann, es war ein Türke eigentlich, in einer deutschen Schule, da hat er etwas gesagt, was ich über die Evolutionstheorie gesagt hatte, und hat mir beigestimmt. Und die ganze Klasse, die hinter ihm saß, sagt, ah, jetzt, Ahmed, deine Eins ist weg. Du hast dein Eins verloren, weil du ihm beigestimmt hast. Stellen Sie sich vor, die Charakterlosigkeit von einem Lehrer, der so macht. Und sie haben gezittert vor ihm. Richtig gezittert. Man klagte über den alten väterlichen deutschen Lehrer. Aber ich würde viel lieber einen alten väterlichen Schulmeister haben, als so einen Mann. Viel lieber. Also die charakterliche Basis, das Wissen zu tragen, muss da sein, ehe man weitergeht mit dem Wissen. Aber jetzt geht's weiter. Und er willfahrte diese ihre Bitte und versuchte es 10 Tage lang mit ihnen. Nach 10 Tagen aber sahen sie besser und wohlgenährter aus als alle Knaben, die von der königlichen Tafel zu essen bekamen. Von nun an stellte Hamed-Zar ihre Speise und den Wein, den sie trinken sollten, immer beiseite und gab ihnen Gemüse. Diesen 4 Knaben gab Gott Wissen und Verständnis für jegliche Schrift und Wissenschaft, und Daniel verstand sich noch dazu auf Gesichte und Träume aller Art, also Psychologie und Psychiatrie. Also ein Mann, der das so durchmachen konnte wie Daniel, was hat Gott mit ihm getan? Also sein Charakter, wollen wir sagen, das Herz oder der Wille, ist gefestigt worden. Er war bereit, koste was es da kosten mag, auch wenn es einen leeren Magen kostete, den Weg zu gehen, den er für richtig hielt nach dem Gesetz Mose. Also er war bereit, auf den Magen zu verzichten. Er war bereit, Disciple zu sein, also Jünger zu sein. Und da tat Gott was Wunderbares. Er öffnete ihm den Verstand. Und wir leiden unter 2 Aspekten des Lernens heute. Erstens ist das Lernen viel leichter während und vor der Pubertät. Das ist das Erste. Und zweitens ist das Lernen viel, viel leichter, wenn der Schöpfer und Erfinder des Computersystems hier oben es öffnet, damit man lernen kann. Jesus hat es getan bei seinen Jüngern. Und eins möchte ich Ihnen sagen. Der Weisheit Anfang ist die Furcht des Herrn. Weisheit und Verstand und Tätigkeit des Computers ist selbstverständlich unter der Kontrolle desjenigen, der den Computer gemacht hat. Wenn Sie meinen, dass der Computer durch Zufall entstand, dann kann ich Ihnen nicht helfen. Denn der Computer ist nicht zu vergleichen mit den Computern, die man jetzt versucht hat, nach Russland zu schmuggeln, um die Raketen dort zu betätigen, nicht wahr, dass sie besser schießen können. Und das sind die höchsten Computer, die es gibt. Unser Computer läuft auf Brot und ab und zu wie eine Schnitzel und andere Sachen bei 35, 38, 39 Grad und ist fähig, ungeheuer viel mehr zu leisten, als was ein maschineller Computer macht. Die Verdrahtung ist die größte gesenkte Entropie, die wir kennen. Und wenn Sie meinen, dass das Programm, um das zu machen, durch Zufall geschah, wie allgemein überall gelehrt wird, in Ihren Universitäten, wenn Sie meinen, dass so eine Maschine nach Darwinismus geschah, dann sage ich, also, es gibt nur eins, dass Nebukadnezar kommt und dieses System umzingelt und dann eine richtige Ausbildung woanders gibt. Das ist meine Überzeugung. Denn Antworten gibt es nicht auf so etwas. Es ist offenbar das Werk von der größten Intelligenz, die wir uns überhaupt vorstellen können. Offenbar, klar. Sonst ist die Couch die einzige Antwort, die psychiatrische Couch. Diese vier Knaben gab Gott Wissen und Verständnis für jegliche Schriftenwissenschaft. Und Daniel, Psychiatrie, Gesichter und Träume aller Art. Ich freue mich, dass das Ihre Verheißung sein darf. Und auch meine Verheißung. Dass er uns erleuchtet, ist das theologische Wort. Das wissenschaftliche Wort ist, dass er den Verstand öffnet. Dass der Computer funktioniert. Die Theologen haben es gewusst vor den Wissenschaftlern. Ja, als nun die Zeit, nach welcher der König, die sie bei ihm einzuführen befohlen hatte, verflossen war, führte sie der oberste Kämmerer von Nebukadnezar und der König unterhielt sich mit ihnen. Es war ihm so wichtig, die Ausbildung von seinen Leuten, dass er selber das Examen abnahm. Ich finde das ganz wunderbar, dass er wohl ein Schizophrener war und ein sehr böser Mensch war. Als es darum ging, sich zu umgeben mit intelligenten Leuten in seinem Palast, nahm er selber die Prüfung. Das hat er nicht delegiert. Ich finde das wunderbar, dass man da ein bisschen Weisheit hätte. Und der König unterhielt sich mit ihnen. Aha. Er wollte selber wissen. Da erwies sich unter allen nicht einer, Daniel, Hanania, Misael und Azaria gewachsen. Es war so ein Konkurrenzexamen. Nicht einfach Multiple Choice, nicht wahr? Wo ein Akademiker ausgebildet wird als Illiterat, als Analphabet. Entschuldigen Sie, ist doch so. Wenn ich Gedanken habe, ist das schon gut. Aber wissen Sie, die Hälfte des Lebens ist nicht, dass man viel Wissen hat, sondern dass man es ausdrücken kann. Und wenn Sie es nicht ausdrücken können oder nur in Kreuzen schreiben können, sind Sie illiterat. Aber wir werden gebildet, um das zu werden heute. Wir nehmen Ihnen die Fähigkeit, was zu lernen, denn Sie lernen nicht. Haben Sie was? Ich habe ein langes Telefonat gehabt von einem Studenten in Michigan, in Amerika, als ich jetzt vor einigen Tagen in der Schweiz war. Und atlantische Telefonate sind teuer. Dieser Bub hat mich bitten wollen, zu einer Reihe von Konferenzen in den großen Universitäten Amerika, ob ich bereit wäre, zu dieser und jener Zeit zu kommen. Und ich habe das Telefon abgenommen. Ja, hier ist Lehmann, nicht wahr? Und dann fing es an.
Wäre es möglich, könnten Sie...
Und es brauchte 5 Minuten, bis er das Datum rausgebracht hat. Und das kostet alles so viel Dollar pro Sekunde, nicht wahr? Und er sprach 20 Minuten mit mir, weil er nicht sprechen konnte. Er konnte nicht ausdrücken, was er wollte. Kennen Sie das? Ich war bei C.S. Lewis in Oxford. Und ich wurde examiniert von ihm. Und C.S. Lewis, wenn man anfing mit und das wissen Sie, was er gesagt hat. Gehen Sie raus, machen Sie das draußen, das brauche ich nicht zu hören. Und wenn Sie fertig sind mit dem, kommen Sie wieder rein und sagen Sie mir, was Sie wollen. Nun, 2-3 Mal, dass das geschieht, da hat man sehr schnell das vergessen, nicht wahr? Das durfte man nicht tun. Man muss ausdrücken, was man will. Aber wissen Sie, es hat keinen Sinn, drüber zu lachen. Man muss was tun. Warum tun das die Leute? Nicht, weil sie dumm sind, sondern weil sie nicht ausgebildet sind. Verstehen Sie? Es ist eine Sache der Ausbildung. Und wenn Sie erlauben, dass Multiple Choice weitergemacht wird, eine Erfindung von Dewey, werden Sie Illiterate, Analphabete, Akademiker haben. So ist das. Lasst uns hier fertig machen, denn die Zeit ist um. Da wies sie unter ihnen alle nicht einer, Hanania, Misael, Asariah, gewachsen. Sie traten denn hin in den Dienst des Königs und in allen Fragen, wo es auf Wissen und Einsicht,
oh wie schön,
Wissen und Einsicht. Wissen allein ist eine Plage. Einsicht ist Gold. Auch wenn man wenig Wissen hat, hat man die Einsicht, es zu verbergen, nicht wahr? Es tut mir leid. Es ist in mich gekommen heute Morgen. In den anderen Fragen, wo es auf Wissen und Einsicht ankam, in denen er ihren Rat einholte, haben Sie es gehört? Diese Buben, 3 Jahre älter jetzt, und der König des ganzen Imperiums holte ihren Rat ein. Nicht bei all den Sternsehen und Sterndeuter, bei all diesen Astrologen. Er holte es bei denen ein. Der König fand sie allen Gelehrten und Beschwörern in seinem ganzen Reich 10-fach überlegen. Erstmal Wissen auf der Basis von Hardware, auf der Basis von moralischem Rückgrat. Dann ist es gut. Selbst ein König sieht das. Der König guckt auf Resultate, nicht auf Schmus. 10-fach überlegen. Und Daniel blieb bis zum 1. Jahr des Königs Cyrus am königlichen Hof. Kein Mann, kein Wunder, dass so ein Mann gesucht war im ganzen Reich. Das ist ein gesuchter Mann mit Einsicht und mit Wissen.